Wenn ihr wollt, dürft ihr auch für die Predigt stehen bleiben. Ich mache das auch. Ja, letzte Woche hatten wir den Einstieg in die Predigtreihe ja schon. Ich weiß nicht, mancher war hier. Ich hoffe, viele haben es dann online angeguckt, wenn sie nicht hier waren oder gehört. 3 gleich 1, eine Predigtreihe über die Dreieinigkeit. Da stecken wir mittendrinnen. Und Martin hat es ja schon gesagt, wir kommen Richtung Pfingsten. An Pfingsten kommt der Heilige Geist, dann kommt heute Jesus. Wir haben es gerade gesprochen, das Glaubensbekenntnis zusammen. Und der Mittelteil ist über Jesus. Und letzte Woche hatte ich das ja als Bild mitgebracht, Wasser oder H2O besser eigentlich gesagt. H2O kann Wasser, kann aber auch eisförmig auftreten. Also Wasser ist es immer zwischen 0 und 100 Grad, kann eisförmig auftreten, wenn es kälter wird, oder als Dampf auftreten. Gott ist jetzt nicht temperaturabhängig, muss man ganz klar sagen. Darum geht es nicht. Aber wir können feststellen, Gott zeigt sich, so entdecken wir es in der Bibel, in verschiedenen Formen oder in verschiedenen Personen. Und sie taucht, die Bibel hält da ganz klar fest, so ist Gott. Auch wenn wir Menschen uns dann immer wieder schwer tun, das so zu denken oder so zu begreifen. Also ich merke immer wieder, wie das mich oder auch andere Menschen an ihre menschliche Denkgrenze bringt. Aber Gott ist eben Gott. Da ist nicht alles ganz so einfach zu erklären. Er hat sich vorgestellt in 2. Mose 3, Vers 14, als ich bin, der ich bin. So bin ich halt, könnte man auch sagen. So hat es Gott nicht gemeint, aber so kann man es auch betonen. Letzte Woche habe ich auch gemeint, es ist so ein bisschen wie eine Landkarte, von der wir zwar die Umrisse zum Schluss kennen, aber nicht ganz genau den Inhalt des Landes. Also wir wissen was über Gott, aber wir wissen nicht alles von ihm. Wir wissen manche Grenzen und die Bibel zeigt uns da ziemlich viel über Gott, aber Gott ist halt keine Kellerhassel, die man einfach so ganz genau erforschen könnte, sondern er zeigt sich und nur mit dem Teil, wo er zeigen will. Das ist für uns Menschen immer wieder ganz schön herausfordernd. So, das ist der Stand und letzte Woche hatte ich dann nach diesen ganzen vielen Grundgedanken, also wer das noch nicht gehört hat, ich empfehle das wirklich, guckt bei YouTube, schaut online nach und hört euch die Predigt von letzter Woche nochmal an. Da sind viele Grundgedanken zu Dreieinigkeit und warum es auch für dich gut ist, sich immer wieder Gedanken drüber zu machen, zu wissen, wer dein Gott ist, weil es ist einfach gut, wenn wir unseren Gott auch wirklich kennen und nicht nur ein bisschen, sondern ruhig ein bisschen mehr und ein bisschen besser. Heute der zweite Teil, Jesus Christus, die zweite Predigt, die zweite Erscheinungsform, Person, wie ihr es auch immer nennen wollt. Das Glaubensbekenntnis, wir haben es gerade gesprochen, aber ich habe gedacht, wir schauen uns den Teil über Jesus jetzt auch nochmal an. Ich lese ihn mal vor. Da sprechen wir zusammen oder haben es gesprochen und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ihr habt es vielleicht jetzt gemerkt, das ist ja mit Abstand der größte Teil. Also wer das Glaubensbekenntnis anschaut, der hat gemerkt, Gott der Vater, das waren ja nur wenige Stichpunkte, die wir uns letzte Woche angeschaut haben. Gott der Sohn, ein ganz schön langer Abschnitt. Und am Ende, wenn wir nächste Woche dann nochmal anschauen, kommt gar nicht mehr so viel. Warum ist Jesus jetzt wichtiger? Gut, wichtig ist er wirklich, ja. Aber wichtiger als die anderen beiden Teile ist er nicht, das möchte ich mal festhalten. Sondern er ist ein Teil, genauso wichtig. Aber er ist der, der am umstrittensten war, als dieses Glaubensbekenntnis geschrieben wurde. Und um sich gut abzugrenzen, hat man möglichst viel reingepackt, was man eben in der Bibel dazu gefunden hat. Weil die Basis ist immer das, was in der Bibel steht. Und wenn man dann so liest, dann ist ganz klar, was braucht man. Das Erste, wo wir ihn auftauchen sehen haben, ist die Geburt. Ist im Glaubensbekenntnis übrigens nicht ganz das Erste. Ich fange trotzdem mal mit der Geburt an. Es zeigt nämlich, Jesus war Mensch. Er wird geboren und er stirbt. Beides taucht auf und beides gilt auch für Jesus. Daran gibt es nichts zu rütteln. Und wenn sich die Menschheit beim Thema Jesus einig ist, dann bei dem, er war Mensch. Also daran zweifeln relativ wenige. Manche, gut, es gibt immer irgendwelche kommunistische Lexikos, zum Beispiel von früher, die bestritten haben, dass Jesus überhaupt existiert hat und haben ihn als mythologische Figur abgetan. Also sowas gibt es natürlich auch. Nichtsdestotrotz, wenn man das mal von der historischen Grundlage her nimmt, und zwar nicht nur durch die Bibel, sondern allgemein, dann ist Jesus mitunter die bestbelegteste historische Figur, die es gegeben hat. Wenn man die Bibel mitnimmt, dann ist er sogar besser belegt als Julius Cäsar und Karl der Große. Nur damit man das mal in der Dimension sieht, und kaum einer würde bezweifeln, dass die beiden gelebt und gewirkt haben. Jesus hat es sogar geschafft, obwohl er kein Kaiser, König und politisch überhaupt nicht einflussreich war, außerhalb der Bibel erwähnt zu werden. Also bei römischen Historikern, Sueton, Tacitus, die haben ihn erwähnt, und Josephus Flavius hat sogar einen ganzen Abschnitt mit Namensnennung über Jesus geschrieben. Also nur so von den Fakten her, klar ist, Jesus war Mensch, keine Frage. Und er war auch ein bekannter Mensch, obwohl er ein kleiner Wanderprediger in einer unbedeutenden Provinz da in Galiläa war. Also ist schon spannend, wenn man das so entdeckt und zusammenbringt, wie bekannt Jesus geworden ist, obwohl er nie versucht hat, bekannt zu werden. Im Glaubensbekenntnis kommt dann ganz schnell der Satz, geboren von der Jungfrau Maria. Okay, das hat jetzt erstmal eigentlich wenig mit Jesus zu tun, sondern eher mit dem Sexualleben seiner Mutter. Aber auch ein Satz, an dem man heute sich immer wieder die Zähne ausbeißt. Wir wissen, es braucht Mutter und Vater, um ein Kind zu zeugen. Oder sieht es jemand anders? Nicht outen, ihr könntet gefilmt werden. Also Jesus war Mensch, moderne Reproduktionsmedizin war noch nicht erfunden, also braucht es Mutter und Vater. Und dann steht hier ganz klar, nee, Jungfrau, das geht nicht aus unserem menschlichen Denken. Warum ist die Bibel da trotzdem so knallhart? Ich will daran erinnern, letzte Woche, Gott der Vater, was hatten wir für einen Begriff im Glaubensbekenntnis? Allmächtig. Und wer sich klar macht, was allmächtig beinhaltet, der muss auch ehrlich zugeben, warum sollte es für Gott ein Problem sein, einen Menschen zu zeugen ohne Vater? Oder indem er der Vater ist. Ohne menschlichen Vater, möchte ich es mal so sagen. Warum ich der festen Überzeugung bin, dass es stimmt, wenn es da drin steht, ist, weil ich an diesem Buch nicht zweifeln will. Weil wenn ich es zweifeln anfange, frage ich mich mal, wo will ich aufhören mit dem Zweifeln? Also entweder es stimmt oder es stimmt nicht, entweder es ist die Wahrheit und wir haben eine ordentlich überlieferte Geschichte, oder wir können an jeder Ecke zweifeln. Und von daher bleibe ich bei dem Punkt und sage, das ist die Wahrheit. Warum? Das wäre eine eigene Predigt. Wer das wissen will, kann mich gerne anrufen oder fragen. Aber es ist so. Punkt. So viel in Kürze vielleicht dazu, zur Jungfrauengeburt. Klar ist, er war von Anfang an ein besonderer Mensch. Ich möchte mit euch heute, es sind viele Bibelstellen heute, wer die hinterher haben will, ich habe ein Handout gemacht, da stehen die Bibelstellen, alle drauf. Zumindest habe ich versucht, alle drauf zu schreiben. Der kann dann in Ruhe nochmal nachlesen, ihr werdet auch viele oben sehen. Ich möchte vorne anfangen bei den Evangelien, Lukas Kapitel 1. Da steht, und in Matthäus 1 dann gleich auch noch, aber in Lukas Kapitel 1, ein Vers, 34 und 35, zwei Verse. Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Oder Matthäus 1. Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Zack, so einfach möglich, weil Gott allmächtig ist. Empfangen durch den Heiligen Geist, der noch gar nicht dauerhaft für alle da war, aber doch immer wieder in verschiedenen Momenten, zu verschiedenen Punkten, so auch hier taucht er auf. Und Jesus ist ein besonderer Junge, Lukas 1, Vers 31 und folgende macht das dann auch noch deutlich, exemplarisch. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Also von Anfang an und in Matthäus ganz ähnlich, lest selber nach Matthäus 1, machen die Schreiber der Evangelien klar, das ist nicht nur ein normaler Mensch. Der ist was Besonderes, nicht nur die Geburt, sondern sein ganzes Leben wird was Besonderes sein. Es gibt da noch ein paar Teile, die es deutlich machen. Also bei seiner Beschneidung wird es schon deutlich, da kommt der Heilige Geist und ein alter weiser Mann wird vom Heiligen Geist hingeschickt zu dieser Beschneidung. Und ganz ähnlich die Prophetin Hanna, also wer das nachlesen will, Lukas 2, Vers 21, folgende, da steht das, wird auch von Gott hingeschickt, um ganz deutlich zu machen, dieses Kind, 8 Tage alt, das ist nichts Normales. Der ist was ganz Besonderes. Mit 12 Jahren kommt Jesus dann in den Tempel, in die Szene nehme ich euch mal mit rein, Lukas 2, ab Vers 41. Und das ist auch nichts Besonderes. Die sind zum Passafest als Familie gereist, aber das, was passiert, ist wieder ein bisschen besonders. Lukas 2. Nach 3 Tagen endlich entdeckten sie ihn. Also die haben ihn gesucht, die armen Eltern. Ja. Er saß im Tempel inmitten der Lehrer, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, staunten über sein Verständnis und seine klugen Antworten. Und dann haben sie ihn erstmal ein bisschen angemault und Jesu Antwort ist dann auch, seine Eltern wussten nicht, was sie davon halten sollten. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich waren in schrecklicher Sorge. Wir haben dich überall gesucht, also alles ganz menschlich. Ja? Warum habt ihr mich gesucht? Fragte er. Ihr hättet doch wissen müssen, dass ich im Haus, und jetzt Achtung, wo bin? Meines Vaters. Hey, der war nicht zu Hause, der war im Tempel gesessen und hat aber ganz klar gesagt, das ist das Haus meines Vaters. Wir springen, weil es ist viel, Lukas 3, seine Taufe. Da wird es auch deutlich. Johannes hat viele Menschen getauft mit Wasser, bei Jesus war was anders. Als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, ließ sich auch Jesus taufen. Als er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in Gestalt einer Taube auf ihn herab und eine Stimme vom Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Ganz ähnlich in Matthäus 3, Markus 1. Ihr merkt, da ist nicht nur diese Jungfrauengeschichte, sondern da ist mehr, wo deutlich wird, Jesus ist nicht nur Mensch, Jesus ist Gott. Das ist ein Stück mehr. Und genau auf dieser Linie geht es dann weiter, wenn man in den Evangelien blättert und liest, dann entdeckt man, wie Jesus ganz selbstverständlich Kranke heilt, Sünden vergibt und Dinge tut, wo wir sagen, Wahnsinn, das kann doch kein Mensch tun. Stimmt nicht ganz. Wenn man ehrlich ist und in der Bibel liest, entdeckt man auch, dass andere Menschen genau dasselbe tun. Sie heilen Kranke, Sünden vergeben. Das traut sich kein Mensch. Aber vieles andere, was Jesus tut, tun auch die Propheten. Und trotzdem gibt es einen Unterschied und das ist genau der Punkt mit dem Sündenvergeben, das Selbstverständnis von Jesus. Ja? Ich haue euch noch mal ein paar Bibelstellen, um die Ohren, ist nicht schön. Die Formulierung streich mal bitte. Also ich erzähle euch noch mal ein paar andere Bibelstellen, die das auch noch so untermauern. Wir machen jetzt so, das geht jetzt ratatatatat und so, ja? Nur dass ihr gewarnt seid. Johannes 10, Vers 30. Der Vater und ich sind eins. Oder Johannes 14, Vers 9. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Oder eben mit den Eigenschaften Gottes, die er sich ganz selbstverständlich aneignet. Markus 2, Vers 10. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Oder in Johannes 4, Vers 18, da weiß der einfach über die Frau Sachen, die sie ihm nie gesagt hat, die er nicht wissen konnte. Er sagt ihr ins Gesicht, du hattest 5 Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Oder die Tatsache, also nur, dass sie mit dem nicht verheiratet, hatte sie gesagt. Das andere hat sie nicht gesagt gehabt. Oder die Tatsache, dass Jesus schon ewig existiert. Johannes 8, Vers 58. Jesus antwortete, ich versichere euch, ich war schon da, bevor Abraham, da reden wir über viele tausend Jahre, schon geboren wurde. Ja, auch nur geboren wurde. Johannes 1, Vers 1 fasst das immer so ein bisschen, Johannes Evangelium ist so. Aber im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Er wird in Vers 14 dann erklärt, dass das Jesus ist. Nur, ich sage ja, Johannes Evangelium ist immer so ein bisschen ganz selbstverständlich geht er davon aus. Und nicht nur er, sondern auch die Leute, die mit ihm unterwegs waren. Thomas, der Jünger, den wir oft als den Zweifler kennen, der sagt dann ganz selbstverständlich am Ende, Johannes 20, Vers 28, mein Herr und mein Gott. Das ist mehr als nur ein guter Lehrer, ein guter Mensch. Ich könnte an der Stelle auch noch mehr Stellen erwähnen. Aber ihr merkt schon, für Jesus selbst und nicht nur für Jesus, sondern für alle Menschen, die mit ihm unterwegs waren, seine engen Leute, war klar, der ist nicht nur ein Mensch. Der ist mehr. Der ist wirklich Gott. Wahrer Mensch und wahrer Gott, könnte man so als Fazit drunter ziehen. So haben es unsere Vorfahren an anderer Stelle mal auf den Punkt gebracht. Und genau das ist dann immer wieder der Knackpunkt, wenn es im Gespräch mit den Zeugen Jehovas oder mit unseren muslimischen Freunden kommt. Das ist der Knackpunkt, weil da sagen sie, das geht nicht. Es gibt doch nur einen Gott. Ja, wir Theologen kriegen drei zusammen als eins. Ich möchte heute nochmal C.S. Lewis zitieren. Ich habe ihn letzte Woche schon zitiert, weil ich finde, er hat es wieder mal ein bisschen auf den Punkt gebracht. Wer nur Mensch ist und solche Dinge sagen würde wie Jesus, wäre kein großer moralischer Lehrer. Er ist entweder ein Irrer oder er ist der Teufel selbst. Sie müssen es selbst entscheiden. Entweder war und ist dieser Mann Gottes Sohn oder verrückt oder noch Schlimmeres. Aber lassen wir uns nicht auf diesen gönnerhaften Unsinn ein. Er sei ein großer Lehrer der Menschheit. Diese Möglichkeit hat er uns verwehrt. Und zwar mit Absicht. Ganz Ähnliches habe ich schon letzte Woche von C.S. Lewis zitiert, kann man in seinen Büchern an unterschiedlichen Stellen in unterschiedlichen Nuancen finden. Er bringt es auf den Punkt und ich muss mich irgendwo entscheiden. Wie sehe ich Jesus? Ich weiß nicht, ob du das für dich mal irgendwann wirklich zu Ende gedacht hast. Ich hoffe es. Weil das ist der Knackpunkt unseres Glaubens. Deswegen ist im Glaubensbekenntnis auch so viel Platz dafür einberäumt. Der Knackpunkt ist, wie sehe ich Jesus? Sehe ich ihn nur als guten Menschen? Oder sehe ich ihn wirklich als Gott, wie er sich selber gesehen hat? Da musst du dich entscheiden und ich möchte dir Mut machen, schieb das nicht ewig raus. Schauen wir mal ins Glaubensbekenntnis wieder rein. Da kommen ja noch so ein paar Details. Da steht, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Also es hält kurz den Leidensweg Jesu fest und da kann man dann wieder sagen, also das könnte jeder Mensch auch. Kein Problem, hätte jedem anderen Menschen bei Pontius Pilatus auch passieren können, einfach am Kreuz zu sterben und wirklich begraben zu werden. Spannender wird dann schon das Detail mit und am dritten Tage auferstanden von den Toten. Also das ist was, damit tun wir uns schwer, aber Jesus war nicht der Einzige, der wieder auferstanden ist, weil das ist ja nichts, was Jesus gemacht hat, sondern Gott hat ihn auferweckt. Und das hat er auch schon vorher zu Jesu Lebzeiten mit ein paar Menschen gemacht, dass sie von den Toten wieder auferstanden sind. Also der hat sich ja nicht wie Münchhausen selber am Schopf aus dem Sumpf gezogen, Jesus irgendwie, sondern Gott hat ihn wieder lebendig gemacht, ganz bewusst. Trotzdem gibt es was, was wir nicht könnten, nämlich sündlos stellvertretend für dich und mich sterben. Das kriegen wir nicht hin. Sondern das ist der Unterschied, warum Jesus anders ist und Jesu Tod, was eine völlig andere Dimension hat als jeder menschliche Tod sonst. Da stand auch ganz bewusst bei den Stellen in der Bibel, dass er von Gott verlassen war in dem Moment. Von Gott verlassen, weil er das, was nicht gut genug für Gott ist, auf sich genommen hat. Und das zwar das, was nicht gut genug ist an dir und an mir, weil Jesus war perfekt. Da gab es nichts, was schlecht dran war. Aber er hat all unser Schlechtes, was nicht perfekt, heilig genug für Gott wäre, auf sich genommen und ist dafür gestorben, ans Kreuz gegangen, aus Liebe. Das ist das andere. Ein Perfekter, der für unsere Unperfektheit gestorben ist. Wahnsinn. Und deshalb, nein, Gott hat ihn wieder auferweckt, aus Liebe. Er hat ihn zu sich genommen, Himmelfahrt, da kommen wir her gerade am Donnerstag, haben wir es gefeiert, dran gedacht. Ich hoffe, ihr habt auch dran gedacht und es in gewisser Weise gefeiert. Und er ist jetzt in der Gegenwart Gottes. Es hält die Bibel ganz klar fest, auch wenn er für uns Menschen erstmal nicht mehr sichtbar ist. Er lebt, er ist da. Das ist das Spannende an Himmelfahrt auch. Wer den Telegram-Channel gelesen hat, da war ja auch eine kurze, oder was Tobi in der Mittwochsmail, Mensch, so viel Inputs gerade, war auch ein kurzer Input zur Himmelfahrt, wie spannend das für uns Menschen ist und wie herausfordernd, weil wir sofort menschlich denken, ja, wo ist er denn? Schaut er jetzt aus den Wolken raus? Das sind so die Kinderbilder. Nein, er ist bei Gott in einer ganz anderen Dimension, die wir nicht sofort erkennen können. aber er ist da, sichtbar nicht, aber lebbar, er lebt. Genau das bekennen wir übrigens im Glaubensbekenntnis auch, um wieder zurückzukommen und ein Stück weiter. Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Ist so dieser vorletzte Block zu Jesus. Und dann kommt so ein kleiner Ausblick. Da steht, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und da geht der Blick jetzt über die Gegenwart, die uns in der Bibel berichtet ist, hinein in die Zukunft, die Jesus aber schon angedeutet hat. Also auch das, was da zusammengefasst ist, steht in der Bibel. Ist nicht so, dass das frei erfunden ist. Zum Beispiel in Johannes 5, Vers 22 ist diese Rolle als Richter auch angedeutet. Und der Vater richtet niemanden, sondern das Gericht hat er ganz in die Hände seines Sohnes gegeben. Und er verlieh ihm die Vollmacht, die ganze Menschheit zu richten, weil er der Menschensohn ist. Das Bild taucht nochmal viel größer in Offenbarung 19 dann auf. Aber es ist ganz klar, Jesus ist Retter und gleichzeitig Richter. Also ihr merkt, es steckt viel im Glaubensbekenntnis und noch viel mehr in der Bibel über Jesus, keine Frage. Aber wir müssen uns immer wieder deutlich machen, wer ist dieser Mensch? Ich versuche es nochmal so ein bisschen zusammenzufassen und auf den Punkt zu kommen. Erstens, klar ist, Jesus existiert schon immer. Keine Frage, der ist da. Und zwar seit Anfang an. Für uns schwer zu verstehen, auch wenn er auf die Welt gekommen ist, ganz klar vor, nach unserer Zeitrechnung, 2020 Jahren. So, Pi mal Daumen. Zweitens, Jesus selbst geht davon aus, dass er Gott ist. Das ist spannend. Also für Jesus ist das keine Frage gewesen. Für ihn ist klar, er ist Gott. Und nur so ist es auch möglich, dass er für unsere Schuld, dass er, der Heilige, für unsere Schuld sterben konnte. Drittens, Jesus hat sündlos gelebt und ist eben genau das für mich gestorben, damit ich Beziehungen mit Gott haben kann und mit Gott leben kann. Da entdeckt man so eine kleine Parallele zu Gott, dem Vater. Jesus ist nicht nur eine kleine, ist eigentlich eine riesige Parallele. Jesus ist aus Liebe und weil er sich Beziehung wünscht, auf diese Welt gekommen. Weil Gott sich Beziehung wünscht, ist er gekommen. Wären wir ihm egal, hätte er nicht kommen brauchen. Aber er sehnt sich danach, dass er Gemeinschaft mit uns haben kann. Und durch seinen Tod sind wir heilig. Das ist ein spannendes Wort. Wir sind schuldlos, wir sind rein. Wir können überhaupt erst in Gottes Nähe kommen. Wer das im Alten Testament feststellt, da macht Gott deutlich, was passiert, wenn man einfach so in seine Nähe kommt. Wir vergehen, wir verglühen quasi, weil wir nicht gut genug für Gott sind. Aber Jesus macht uns gut genug. Er gibt das, wie er ist, auf uns ab. Viertens, Jesus ist nicht einfach nur weg und irgendwann mal gestorben, sondern er ist lebendig und eben bei Gott, Himmelfahrt. Und fünftens, er richtet diese Welt am Ende der Zeit. Das ist der harte Fakt, der auch noch kommt. Das, wie wir leben und wie wir uns zu Gott stellen, das wird am Ende der Zeit beurteilt von Jesus. Und ich rede nicht gern drüber, aber auf der einen Seite steht Jesus mit offenen Armen da und sagt, du brauchst nicht gut genug sein, ich mache dich gut genug. Aber auf der anderen Seite steht er auch, eigentlich fast dann eher so, und sagt, hey, wenn du dich nicht für mich interessierst, dann tut es mir leid, dann willst du lieber ohne mich sein. Das ist das Richten Jesu, was sein wird. Das finde ich in der Bibel über Jesus. Kurz zusammengefasst. Wer selber liest, wird noch viele, viele Facetten entdecken. Die kann ich aber nicht in 25 oder 30 Minuten heute Morgen hier erzählen. Ich möchte euch Mut machen, lasst euch da immer wieder inspirieren, kommt vielleicht mit den ganzen vielen Stellen, die ihr am Handout entdeckt oder wenn ihr in der Predigt jetzt zurückspringt, wer das Handout übrigens haben will und nicht in diesem Raum ist, schreibt mir ein E-Mail, ich verschicke es auch als PDF per E-Mail, ist kein Problem. Beim Nachforschen dieser Stellen, bei dem, wenn ihr euch nochmal reinbegebt und es auf euch wirken lässt, lasst, wie dieser Gott ist. Wenn ihr vielleicht am Mittagstisch mit eurem Ehepartner, mit eurer Family ins Gespräch kommt über die Stelle, an der ihr hängen geblieben seid, weil ihr euch fragt, die ihr ja noch nie so gelesen oder über die ihr euch ganz besonders gefreut habt. Also ich mache euch Mut, redet da gemeinsam mal drüber. Er ist für uns ans Kreuz gegangen, gestorben. Er ist unser Richter. Und das sage ich ganz alles ganz rationell. Mein Verstand wägt Argumente ab. So bin ich geboren, so bin ich aufgewachsen. Aber ich glaube, Gott kann man rational abwägen, ja, aber man muss ihn auch immer wieder erleben, indem man sagt, Jesus, ich will nicht nur des Verstandes wegen an dich glauben, sondern ich will dich begreifen, sehen, erkennen, begegne mir. Und dann habe ich in meinem Leben schon erlebt, dass das, was ich rational hier nachvollziehen kann und für wahr halte, nochmal ganz anders lebendig wird, weil ich merke, wie Gott mich leitet, führt und lenkt. Und dieser Jesus damit nicht nur vor 2000 Jahren gelebt hat, sondern jetzt lebt, mit mir zusammen und Schritte geht. Und wenn du das noch nicht kennst, dann mache ich dir echt Mut. Bitte Gott drum. Bete einfach ganz kurz und sag, Jesus, ich möchte das begreifen. Ich möchte das verstehen. Ich tue mich vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle schwer. Helf mir, es zu begreifen. Schenk mir dann den Frieden drüber. Und geh du Schritte mit mir und lass mich dich erleben. Ich bin mir sicher, du wirst ihn erleben. So, ich glaube, ich habe genug geredet, oder? Ich sehe noch keinen Qualm aufsteigen bei euch, aber ich will es trotzdem jetzt dabei bewenden lassen. Gott ist nicht Mensch. Bei ihm sind Dinge möglich, die für uns im ersten Moment vielleicht schwer zu begreifen und zu verstehen sind. Und ich möchte dabei enden mit einem Vers, den Jesus jetzt selber zu Thomas, diesem Zweifler, gesagt hat. Johannes 14, Vers 6. Da sagt Jesus ganz klar, ist ein bekannter Vers. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und deshalb ist es eben ganz wichtig, dass du entscheidest, nicht ich. Ich habe das für mich entschieden. Du entscheidest für dich. Wer ist Jesus für dich? Ich habe euch wieder ein paar Fragen mitgebracht. Wir lassen euch eine Minute, wo ihr wirklich nochmal zur Ruhe kommen könnt. Vielleicht inspiriert euch eine der Fragen. Aber ich wünsche mir, dass du heute ins Nachdenken über Jesus, deinen Gott, gekommen bist. Gott segne dich. Und wie gesagt, das könnt ihr am Ausgang gerne mitnehmen. Amen.